Ein Vorort von Stuttgart. Zwischen Reihenhäusern steht ein fünfstöckiges Wohnhaus. Mit seinen Außentreppen sieht es ein bisschen aus wie eine Ferienanlage am Mittelmeer. Es ist dunkel und kalt, ein Winterabend Mitte Februar 2019, kurz nach 20 Uhr. Wir wollen mit Ringo M. sprechen. Ringo M. war mal Vorsitzender von UNITA. Damals, 2016, als Hannibal den Verein gegründet hat. Wir haben gehört, dass jemand aus dem Vereinsvorstand für den Verfassungsschutz arbeitet. Wir wollen wissen, wer. Ringo M. könnte das ja wissen. Bei UNITA sprechen sie ja über ihre Jobs. Selbst KSK-Soldaten sind da erstaunlich redselig. Und wenn Ringo M. selbst dieser Mitarbeiter des Verfassungsschutzes ist, dann wäre das umso interessanter. Vor einigen Wochen waren wir schon einmal hier, ohne Ringo M. anzutreffen. Auf einen Brief hat er nicht reagiert. Wir laufen die Außentreppen hoch zu seiner Wohnungstür. Es brennt Licht. Wir klingeln, niemand öffnet. Dann geht das Licht aus. Wir können nicht mehr tun, als einen weiteren Brief zu hinterlassen. Noch während wir den schreiben, hören wir, wie ein Auto heranfährt. Türen schlagen, ein schwarzer Porsche Cayenne hält vor dem Hofeingang. Vier muskulöse Männer steigen aus und kommen auf uns zu.
Ich bin Christina Schmidt, Reporterin der Zeit.
Und ich bin Sebastian Erb, Reporter bei der Taz.
Und das ist der Podcast Das Hannibal-Netzwerk. Rechte Schattenkrieger und der Tag X.
Das ist Folge 6. Wir haben in den vergangenen Jahren einem Team zu einem rechtsextremen Netzwerk recherchiert. Ein Netzwerk von Elitesoldaten, Reservisten und Polizisten in ganz Deutschland, die sich auf einen Tag X vorbereiten. Von diesem Netzwerk erzählen wir in diesem Podcast. Von Preppern, geheimen Militärtrainings, bizarren Ritualen und Agenten auf Abwägen. An dieser Stelle noch ein kleiner Hinweis für euch. Die 11. und letzte Folge dieses Podcasts ist besonders. In der wollen wir eure Fragen besprechen und eure Gedanken aufnehmen. Über wen wollt ihr noch mehr wissen? Gibt es ein Detail, auf das wir nochmal zurückkommen sollten? Eure Fragen könnt ihr uns ab sofort zuschicken, und zwar an die Mailadresse fragen@hannibal-netzwerk.de.
In Folge 5 haben wir uns angeschaut, welche Rolle die Geheimdienste in dem Fall um Hannibal spielen. Es ging um einen MAD-Agenten, der für den terrorverdächtigen Franco A. zuständig war. Er hat seine Informationen über das Netzwerk ausgerechnet von Hannibal selbst bezogen. Und dann ist dann noch die Spur zum Verfassungsschutz in Baden-Württemberg.
Aber erstmal wollen wir mehr über Ringo M. herausfinden. Eine Sache kommt uns von Anfang an seltsam vor. Ringo M. gründet einen Verein, wird sogar dessen Vorstandsvorsitzender. Und wenige Monate später tritt er von diesem Posten zurück. Um genau zu sein, innerhalb von nur Tagen scheint sich sein Verhältnis zu UNITA zu verändern. Uns liegt eine Einladung von Anfang 2017 vor. Sie ist auf den 3. Januar datiert. Darin schreibt Ringo M. als Vorstandsvorsitzender:
Liebe Freundinnen und Freunde, das gesamte Team von UNITA wünscht ein frohes neues Jahr 2017. Es stehen weitere Projekte und Aktionen an und wir sind startklar. Darum laden wir sehr herzlich zum nächsten Kaminabend ein.
Das Dokument beweist, Ringo M. stand nicht nur formal in Vereinsregisterunterlagen. Im Gegenteil, er engagierte sich für den Verein und pflegte sogar selbst die übliche Geheimniskrämerei, die wir von UNITA kennen. Wie hier in der Einladung.
Wir sind gegenüber unseren Mitgliedern zu absoluter Diskretion verpflichtet. Deshalb bitten wir um Verständnis, dass wir von einer öffentlichen Bekanntgabe des Veranstaltungsortes vorerst absehen. Bitte bringen Sie zur Veranstaltung Ihren Personalausweis bzw. ein Ausweisdokument mit.
Am 16. Januar schreibt Ringo M. dann einen Brief. Der geht nur an den UNITA-Vorstand.
Sehr geehrter Vorstand, aus dringenden privaten Gründen muss ich Ihnen leider mitteilen, dass ich mit sofortiger Wirkung vom Vorsitz und aus dem Vorstand des Vereins UNITA e.V. zurücktrete.
Vier Tage später wird Franco A. in Wien festgenommen. Der Bundeswehrsoldat, der als syrischer Flüchtling getarnt Anschläge geplant haben soll. Franco A. hatte zwei UNITA-Patches bei sich zu Hause. War bestens über UNITA-Veranstaltungen informiert. Das zumindest sagt ein Zeuge beim BKA aus. Franco A. war auch bei mehreren Treffen von Hannibal und UNITA-Leuten. Das war 2016, also in der Zeit, in der auch Ringo M. in dem Netzwerk aktiv gewesen ist. Wir fragen uns, hatte Ringo M. über UNITA damals direkt mit Franco A. zu tun? Hat er vielleicht sogar etwas von seiner Radikalisierung mitbekommen? Und falls er wirklich für den Verfassungsschutz arbeitet, hat er die Infos weitergegeben oder verschwiegen?
Deshalb stehen wir jetzt im Januar 2019 in der Nähe von Stuttgart vor seinem Haus. Das ist der Moment vom Anfang dieser Folge. Es ist dunkel, wir hatten gerade bei ihm geklingelt. Ringo M. und die drei Männer, die ihn begleiten, bauen sich vor uns auf. Zwei bleiben mit etwas Abstand stehen, als würden sie den Weg absichern. Einer stellt sich als Anwalt vor. Der andere ist Ringo M. Er trägt Badelatschen und Socken. Er hat Redebedarf. Ringo M. sagt, dass er einen humanistischen Verein habe gründen wollen. Nichts mit Preppen. Der erste UNITER-Verein sei ihm aber zu militaristisch gewesen. Deshalb gründete er UNITER gemeinsam mit Hannibal zum zweiten Mal. Vor allem will Ringo M. aber sagen, jetzt habe er mit UNITER nichts mehr zu tun. Wir fragen Ringo M., wo er nun eigentlich arbeitet. Er sagt, nicht mehr bei der Polizei, aber nicht unehrenhaft entlassen, im Gegenteil. Er spricht von meinem Unternehmen und dass es für das Unternehmen ein großes Problem sei, wenn sein Name irgendwo im Zusammenhang mit UNITER auftaucht. Deshalb habe er den Vereinsposten aufgegeben, nur Monate nachdem er den Verein mitgegründet hatte. Sein Begleiter, der sich als Anwalt ausgibt, drängt ihn zum Gehen. Die Männer am Eingang haben eine Körperhaltung, die so auffallend selbstbewusst ist, dass sie einschüchtert. Wer sind Sie? Polizisten? Wir fragen, Privatwirtschaft oder Behörde? Ringo M. sagt, sowohl als auch. Eine seltsame Antwort. Wir sagen, also Behörde, das Landesamt? Er sagt erst, nein. Und fragt dann, welches Landesamt? Na, das Landesamt für Verfassungsschutz. Er sagt, nein. Wir meinen uns zu erinnern, dass er dabei fast ein bisschen lachen muss. Was für eine absurde Begegnung. Wir wollen einfach nur einem Vorsitzenden ein paar Fragen stellen. Und dann kommt dieser Einschüchterungsversuch mit sich widersprechenden Antworten. Wir sind uns nun ziemlich sicher, dass Ringo M. beim Verfassungsschutz arbeitet. Einen Monat später bestätigt das Innenministerium von Baden-Württemberg, Ringo M. ist Mitarbeiter des Landesamts für Verfassungsschutz. Seine Abteilung? Internationaler Extremismus und Terrorismus.
Das Innenministerium sagt uns noch etwas anderes, was wir noch nicht wussten. Ringo M. trat nicht bei UNITER aus, weil er Verfassungsschützer wurde. Es war andersrum. Er war zuerst beim Geheimdienst, bereits seit 2015. Mitte 2016 gründete er dann UNITER. Und 2017 zieht er sich plötzlich aus dem Vorstand zurück. Weil es, das hatte er ja selbst gesagt, für seinen Dienstherrn ein Problem war? Wohlgemerkt, das war, bevor das Hannibal-Netzwerk überhaupt öffentlich thematisiert wurde und UNITER ins Blickfeld geriet. Und nur Tage bevor Franco A. am Wiener Flughafen aufflog. War ihm Franco A., der ja bei UNITER-Treffen dabei war, damals wirklich nicht aufgefallen? Und hat Ringo M. daran mitgewirkt, dass der Verfassungsschutz in Baden-Württemberg UNITER für harmlos hält?
Wir machen die Verstrickung von Ringo M. in das Hannibal-Netzwerk öffentlich. Vor allem in Baden-Württemberg sorgt das für Aufregung. Der SWR berichtet.
Beim CDU-geführten Innenministerium heißt es, man werde das parlamentarische Kontrollgremium ausführlich informieren. Grünen-Politiker Uli Skerl ist Vorsitzender dieses Gremiums. Er kritisiert.
Es ist bedenklich und erschreckend, wie tief die Verstrickungen von UNITER e.V. in die Verfassungs- und Polizeiszene des Landes offenbar reichen. Ich erwarte, dass die Hintergründe dieser hochexplosiven Gruppierung, die als Schattenarmee Polizisten und Soldaten mit extremistischen Weltanschauungen vernetzt, lückenlos aufgeklärt werden.
Der Landesinnenminister von Baden-Württemberg, Thomas Strobel von der CDU, äußert sich. Er spricht von einem Störgefühl, das er hinsichtlich UNITER habe. Er schreibt einen Brief an Bundesinnenminister Seehofer. Darin bittet er ihn, den Verein mit den Mitteln des Bundes noch einmal zu überprüfen. Als Ringo M.'s Aktivitäten bei UNITER bekannt werden, wird er aus dem Verfassungsschutz wegversetzt. In welche Behörde? Das verrät das Innenministerium nicht. Das Ministerium betont, dass Ringo M.'s Vereinstätigkeit rein privat gewesen sei. Er habe, Zitat, in seiner Zuständigkeit, soweit ersichtlich, keinerlei Berührungspunkte zum Verein UNITER e.V.
Später finden wir durch Gespräche mit Insidern heraus, Ringo M.'s Rückzug als UNITER-Vorsitzender war nicht so freiwillig, wie er es darstellt. Für einige Vorgesetzte war seine Vereinstätigkeit ein Problem. Um die Jahreswende 2016-2017 hatte er mehrere Gespräche mit ihnen. Wir sind nicht die Einzigen, die Fragen zu Ringo M.'s Rolle haben. In Thüringen beschließt der NSU-Untersuchungsausschuss, ihn als Zeugen vorzuladen. Die Abgeordneten dort wollen wissen, ob der Verfassungsschützer Ringo M. bei der Entstehung des rechten Hannibal-Netzwerkes in Polizei- und Sicherheitsbehörden geholfen hat. Wäre ja nicht das erste Mal, dass etwas vorkommt. Der NSU etwa hatte sehr viele Unterstützer, die vom Verfassungsschutz bezahlt wurden. Zum Verhältnis von Ringo M. und dem NSU kommen wir am Ende dieser Folge nochmal zurück.
April 2019. Sitzungssaal 101 des Thüringer Landtags. Hier begegnen wir Ringo M. nun wieder. Seine Befragung beginnt schleppend. Er trägt einen dunkelgrauen Anzug und glänzende Lederschuhe. Nicht einmal zu seinem beruflichen Werdegang möchte er etwas sagen. Ich habe um eine nicht öffentliche Vernehmung gebeten, sagt er. Er sei derzeit wegen absoluter Arbeitsbelastung krankgeschrieben. Ringo M. kann oder will nichts von Belangen nennen. Er behauptet vor dem Ausschuss, er habe im Grunde nichts mitbekommen. Nicht von den Prepper-Chats und den Treffen, bei denen es um die Vorbereitung auf Tag X ging. Nichts von Franco A., der ja bei UNITA unterwegs war. Kennen Sie Franco A. persönlich? Wird Ringo M. gefragt. Seine Antwort kommt sehr schnell. Nein, nie getroffen, nie gesehen.
Wenn wir von der Begegnung mit Ringo M. vor seinem Haus erzählen, wirkt sie amüsant. Dabei war sie damals durchaus bedrohlich für uns. Schließlich bewegen wir uns hier in einem Netzwerk, in dem manche über extremistische Gewalttaten fantasieren. Aber im Vergleich zu dem, was wir aus dem Netzwerk selbst mitbekommen, ist die Situation harmlos. Wir hören dort von Drohschreiben im Briefkasten von UNITA-Aussteigern. Darin steht, Zitat, das war ein Fehler, dann I1V, das Kürzel für das UNITA-Motto in eins verbunden. Wir hören von Patronenhülsen, die an vermeintliche Verräter verschickt wurden. Oder von einem Aufruf, der offenbar innerhalb von UNITA kursiert. Man soll Personen identifizieren, die mit Außenstehenden sprechen. Dafür wird eine Belohnung versprochen. Zunächst ist von 5.000 Euro die Rede. Später hören wir von der doppelten Summe. Eine Art Kopfgeld. UNITA dementiert das über einen Anwalt. Was davon tatsächlich zutrifft, was nur ein Gerücht ist und was irrationale Angst, das lässt sich für uns nicht hundertprozentig überprüfen. Aber wir können belegen, dass die Reihen nach innen geschlossen werden sollen. Der Verein will sich nicht angreifbar machen. Das zeigt beispielsweise dieser Post aus einer internen UNITA-Chatgruppe, der uns zugespielt wird.
An alle die Bitte, keine Social-Media-Postings zu verbreiten, in denen ihr UNITA-Logos in Verbindung mit Waffen oder martialischen Darstellungen bringt. Wir müssen davon ausgehen, dass dies gegen das Netzwerk verwendet werden kann. Die nächsten 2 bis 3 Monate zumindest müssen wir extrem auf unsere Darstellung achten.
Trotzdem wenden sich Whistleblower an uns. Personen aus dem Netzwerk oder mit direkten Verbindungen, die es nicht in Ordnung finden, was da passiert. Und die uns mit Informationen versorgen und manchmal auch mit Dokumenten. Für unsere Recherche ist das wertvoll. Etwas seltsam für uns ist aber, diese Personen fragen uns, ob sie sich gefährden, wenn sie mit uns sprechen. Manchmal kommen solche Fragen ganz direkt, spät abends, einfach so als Textnachricht. Manchmal implizit, wenn es darum geht, wie wir uns treffen. Das sind ja Leute, die in ganz anderen Bereichen unterwegs sind, die zum Teil in Afghanistan gekämpft haben oder für eine Sicherheitsfirma arbeiten. Männer, die sich mit Gefahren auskennen. Und dann fragen sie uns, ob sie nun in Gefahr sind? Eine Quelle meldet sich anonym. Wir verabreden ein Treffen in einer Großstadt. Den genauen Ort bekommen wir erst kurz vorher mitgeteilt. Ein Kaufhaus vor einer Boutique. Es ist Ende 2018. Eine wortlose Begrüßung, ein Zeichen, dass wir folgen sollen. In einem Café des Kaufhauses erfahren wir dann Details über den Aufbau von UNITA. Am Ende des Gesprächs bleiben ein paar eng bedruckte Zettel auf dem Tisch liegen. Hilfreiche Infos, mit denen wir weiter recherchieren können. Die Person ist danach nicht mehr erreichbar für uns.
Im Februar 2019 veröffentlicht UNITA online eine Meldung aus dem Vereinsleben.
Mitte Februar trafen sich in einem südostasiatischen Land rund 40 interessierte Frauen und Männer in einem Hotel außerhalb der Hauptstadt. Dazu zählten hochrangige Mitglieder der Polizei, von Heer, Luftwaffe und der Navy, aber auch Mitarbeiter staatlicher Dienste und freier Sicherheitsfirmen, der Berufsfeuerwehr sowie einige Diplomaten und Anwälte. In einem Vortrag wurde die Idee und Konzeption von UNITA vorgestellt. Daran schloss sich eine Fragestunde und die Einladung zu einem gemeinsamen Essen an.
Das klingt erstmal harmlos. Denn was nicht im Verborgenen stattfindet, kann ja kein Problem sein. Oder? Genau das scheint aber die Strategie von UNITA zu sein. Sie veröffentlichen immer ein paar vermeintlich harmlose Infohappen. Wir wissen mittlerweile, um herauszufinden, um was es dabei wirklich geht, muss man hinter die Kulissen schauen.
Bislang ging es in diesem Podcast vor allem darum, was André S. alias Hannibal mit seinen Prepper-Gruppen vorhat. Warum sich darin so viele Extremisten tummeln. Hannibal gibt gerne damit an, wie gut er international vernetzt ist. Er spricht von Malta, andere berichten von Schießübungen in einem Steinbruch in Österreich. Klar ist, die Aktivitäten der Gruppe beschränken sich nicht auf Deutschland. Manchmal, so scheint es, sucht Hannibal sogar die Nähe zur ausländischen Regierung. Und demokratisch sind die nicht. Wie schon öfter bekommen wir hierzu wieder einen Tipp, einen Facebook-Link. Er führt zu einem öffentlichen Eintrag und direkt auf die Philippinen. Der Eintrag stammt von einem dortigen Lokalpolitiker. Er hat sehr viele Fotos von einem Treffen gemacht. Das fand in einem 4-Sterne-Hotel statt, rund 50 Kilometer von der Hauptstadt Manila entfernt. Vorne auf dem Bild steht der Referent, ein Mann aus Deutschland. Er trägt ein Poloshirt, darauf das Emblem von UNITA. Dass die Bilder wirklich echt sind, können wir überprüfen. Wir brauchen das an dieser Stelle nicht zu vertiefen, nur so viel. Da vergleicht man schon mal Teppiche von Hotelräumen auf verschiedenen Fotos. Die Philippinen also sind das von UNITA erwähnte Land in Südostasien. Das ist eine wichtige Information, denn das Land wird von einem autokratischen Präsidenten regiert. Rodrigo Duterte heißt er und ihm werden massive Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen. Vermeintliche Drogenkriminelle lässt er ohne Prozess hinrichten. Bei dem UNITA-Treffen tragen einige der rund 3 Dutzend Teilnehmenden die Uniform der philippinischen Nationalpolizei. Es sind also offenbar PolizistInnen. Gemeinsam mit dem Vertreter von UNITA machen sie die Duterte-Faust, die Machtgeste des Präsidenten. Der UNITA-Referent zeigt bei dem Treffen eine PowerPoint-Präsentation. Praktischerweise hat der Provinzpolitiker die komplette Präsentation abfotografiert und auf Facebook veröffentlicht. Es lässt sich daher ziemlich gut nachvollziehen, was UNITA auf den Philippinen vorhat. Der Verein will offenbar ein Training anbieten, das 2 bis 4 Jahre dauert. Ziel? Die Teilnehmer sollen auf Extremsituationen reagieren können. Zitat:
An diesen Modulen kann jedermann teilnehmen und Erfahrungen mit Waffen sind nicht notwendig.
Neben dem Text ist ein Foto abgebildet. 7 Zivilisten in Tarnkleidung, manche tragen Schutzwesten. Sie haben Gewehre im Anschlag.
Wir hören früh darüber, mehrmals erzählen uns Quellen davon. Aber so recht glauben können wir es nicht. Deshalb haben wir davon noch nie berichtet. Jetzt aber liegt uns ein Beleg vor, den wir hier zum ersten Mal veröffentlichen. Es geht um eine Charity-Aktion einerseits und andererseits darum, als schwer bewaffnete Miliz quer durch Afrika zu fahren. Oder wie Hannibal in einem internen Chat schreibt:
Wir müssen zusätzlich ein Crowdfunding machen für die Logistik und die Fahrt allgemein. Der Krankenwagen wird das kleinste Geld sein. Flugkosten 3 bis 5 Shooter, in Klammern Medic etc., Unterbringung und Verpflegung für locker eine Woche, Shipping von Hamburg nach Afrika, Zoll, Bestechungsgelder für lokale Milizen.
Der Transport soll von Shootern begleitet werden, also von bewaffneten Kräften der Defense-Einheit. Das ist die Gruppe von UNITA, die 2018 in Mosbach trainiert hat. Davon haben wir in Folge 4 erzählt. Und nur der Vollständigkeit halber, wir sprechen immer noch von einem angeblich gemeinnützigen Verein. Der darf natürlich nicht einfach mit Waffen und Uniformen durch irgendwelche Länder fahren.
Es gibt einen Begriff für Leute, die es zu ihrem Beruf machen, in fremden Ländern mit Waffen zu kämpfen. Söldner. Der bewaffnete Kampf ist ein Monopol, das staatlichen Organen vorbehalten bleibt. Eigentlich. Trotzdem reisen immer wieder private Söldner in Kriegsgebiete aus. Syrien ist sehr beliebt beispielsweise. Auch im Ukraine-Krieg gibt es ganze Bataillone, die von Freiwilligen aus dem Ausland gebildet werden. Es gibt sogar Söldnerfirmen, die Kämpfer in Kriege schicken. Zum Beispiel für die USA. Und dann gibt es die richtig krassen Beispiele. Vor ein paar Monaten etwa wurde Jovenel Moïse erschossen, der Präsident von Haiti. Vermutlich haben kolumbianische Ex-Soldaten und 2 Söldner aus den USA das Attentat verübt. Oder Venezuela. Dort orchestrierten 2020 ebenfalls 2 Söldner aus den USA einen Putsch gegen den dortigen Präsidenten Nicolas Maduro. Auch sie waren ehemalige Soldaten. Sie scheiterten aber kläglich.
Schulungen auf den Philippinen und bewaffnete Krankenhaustransporte sind davon weit entfernt. Trotzdem wären die UNITA-Mitglieder als ausländische Kämpfer bewaffnet in Krisengebieten unterwegs und gelten damit als Söldner. Nach deutschem Recht wäre das prinzipiell strafbar. Aber es gibt da auch Grauzonen und kontrolliert wird es ohnehin nicht wirklich. In Deutschland ist keine Behörde so richtig dafür zuständig, was Sicherheitspersonal im Ausland macht. Deshalb wissen wir auch nicht sicher, ob es in Uganda wirklich nur um Medic-Trainings und Charity-Transporte gehen sollte. Oder ob die UNITA-Kämpfer nicht noch ganz andere Aktionen vorhatten.
Was wir wissen, es gibt Leute in Hannibals Netzwerk, die genau das schon gemacht haben. Sicherheitskräfte eines Diktators ausbilden. Thomas B. zum Beispiel, aus Stuttgart. Der war früher mal bei der Polizei, erst beim SEK in Baden-Württemberg, Präzisionsschütze, dann Einheitsführer bei der Bereitschaftspolizei in Böbling. Heute führt er eine kleine Zwei-Mann-Sicherheitsfirma. Bisschen Beratung, bisschen Training. Zielgruppe sind deutsche Unternehmen, die Mitarbeitende in Länder mit politischen Konflikten schicken und deshalb Sicherheitskonzepte brauchen. Das könnten Energieunternehmen sein oder Baukonzerne. Und die dann die Ersten sein wollen, die in einem instabilen Land gute Geschäfte machen können. In Libyen etwa. Wie bei vielen dieser Firmen lässt sich von außen kaum beurteilen, wie gut das Unternehmen von Thomas B. läuft. Wir wissen aber, dass er über seine Sicherheitsfirma kleinere Geschäfte für UNITA erledigt hat. Mal vermittelt er Hannibal Ansprechpartner, mal heuert er UNITA-Mitglieder als Sicherheitsleute an. Mit Hannibal pflegt er regelmäßigen Kontakt. Und noch jemanden kennt er sehr gut, Ringo M., der ehemalige Vorstand von UNITA und Mitarbeiter des Verfassungsschutzes. Thomas B. war früher mal Ringo M.'s Vorgesetzter bei der Bereitschaftspolizei in Böbling. Und Thomas B. war in Libyen. Mehr als ein Dutzend Mal. Er hat dort Sicherheitskräfte des Diktators Gaddafi ausgebildet. Das war zwischen 2005 und 2007. Wahrscheinlich auch noch später. Polizisten und Soldaten reisten damals aus Deutschland in die libysche Hauptstadt Tripolis. Manche blieben Wochen, manche Monate. Insgesamt waren mindestens 30 aktive oder ehemalige deutsche Beamte dort. Darunter mindestens auch zwei Kollegen von Thomas B.'s Böblinger Polizeieinheit. Nur, das war keine offizielle Ausbildungsmission. So hat es zumindest die Bundesregierung beteuert. Sondern eine private Nebenbeschäftigung ohne Genehmigung und damit illegal. Genau lässt sich all das nicht rekonstruieren. Kaum jemand der Beteiligten hat ein Interesse daran, den tatsächlichen Ablauf offenzulegen. Belegt ist, eine Sicherheitsfirma aus Norddeutschland hatte die Männer engagiert. Und sie sollten Sicherheitskräfte für den Diktator Gaddafi ausbilden. Schießen, Häuserkampf, Busbefreiung, Abseilen aus dem Hubschrauber. Als die Sache im Jahr 2008 öffentlich wird, berichten alle großen Zeitungen in Deutschland darüber. Sie nennen es die Libyen-Affäre.
Es gibt danach eine ganze Reihe von Ermittlungsverfahren in mehreren Bundesländern. Es geht um die Frage, ob die Polizisten und Soldaten Dienstgeheimnisse verraten haben. Sie hatten ja als Spezialkräfte besonderes Wissen. Wissen, das nicht in fremde Hände geraten sollte. Schon gar nicht in die eines diktatorischen Regimes. Aber all diese Ermittlungen führen zu nichts. Thomas B. und einige andere der deutschen Trainer bekommen dann stattdessen disziplinarrechtlich Probleme. Gerichte stellen fest, das, was sie gemacht haben, ist juristisch verwerflich. Konkret urteilt der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg im Jahr 2017 im Fall Thomas B.
Das begangene Dienstvergehen ist schwerwiegend. Die Ausbildung ausländischer Sicherheitskräfte betrifft einen hochsensiblen Sicherheitsbereich, der in besonderem Maße geeignet ist, die Achtung und das Vertrauen in den öffentlichen Dienst und seine Bediensteten zu beeinträchtigen.
Der konkrete Fall sei besonders gravierend, weil Libyen alles andere als ein Rechtsstaat sei. Das Gericht verweist auch darauf, dass dem libyschen Regime seinerzeit eine Nähe zu terroristischen Aktivitäten nachgesagt wurde. Und weiter?
Die Unterstützung eines solchen Staates durch deutsche Beamte kann den Eindruck erwecken, dass der Beamte, sein Dienstherr oder auch die Bundesrepublik Deutschland als solche mit einem totalitären Regime sympathisiert.
Nicht nur für die Gerichte ist das ein Präzedenzfall. Als wir in alten Gerichtsunterlagen wühlen, liest sich der Libyen-Auftrag für uns wie eine Blaupause. Es ist genau das, was UNITA-Mitglieder auf den Philippinen vorhatten oder vielleicht auch in Uganda. Spezialkräfte und ihr geheimes Wissen einsetzen und damit gutes Geld verdienen. Bei Autokraten, die sich nicht um rechtsstaatliche Grundsätze scheren. Übrigens, wir haben natürlich damals, als wir von den Aktivitäten auf den Philippinen und den Plänen in Uganda erfahren haben, gesucht, ob es deutsche Behörden gibt, die sich dafür interessieren. Wir haben sie nicht gefunden.
Wir haben vorhin erwähnt, dass der Verfassungsschützer und ehemalige UNITA-Vorstand Ringo M. vor den NSU-Untersuchungsausschuss geladen wurde. In den Ausschuss also, wo das Staatsversagen in dem Terrorkomplex aufgearbeitet wird. Wir haben nur noch gar nicht eingeordnet, was Ringo M. damit zu tun hat. Es gibt noch eine Sache, die wir euch über ihn und Thomas B. erzählen müssen. Dazu gehört ein Aspekt, über den wir uns bei der Recherche besonders stark den Kopf zerbrochen haben. Es war krass, als wir das erste Mal davon gehört haben. Wir haben uns gefragt, aber hat es überhaupt eine Bedeutung für diese Geschichte? Und falls ja, welche? Wie alle, die sich mit dem Netzwerk beschäftigen, prüfen auch wir immer wieder, ob es irgendwo Verbindung zum sogenannten NSU gibt. Zu der Terrorgruppe, die zwischen 2000 und 2007 10 Menschen ermordete und noch mehr Mordversuche verübte. Die für Sprengstoffanschläge und Raubüberfälle verantwortlich ist. Die überall in der Bundesrepublik gewütet hat und bis heute Angst in migrantischen Milieus auslöst. Es ist nicht umfassend aufgeklärt, wer zum NSU gehört hat. Und welche staatlichen Behörden es zugelassen haben, dass so eine Struktur überhaupt entstehen konnte. Lange haben wir keine echten Bezüge gefunden. Um es vorwegzunehmen, bis heute nicht. Aber es gibt da eben die Geschichte von Ringo M., dem ehemaligen UNITA-Vorstand, und Thomas B., dem Polizisten. Als wir die Namen Ringo M. und Thomas B. zum ersten Mal systematisch suchen, finden wir erstaunlich viele Informationen über sie. Ausgerechnet in Akten zum NSU. Ringo M. und Thomas B. waren Kollegen und auch Vorgesetzte von Michelle Kiesewetter. Das war die junge Polizistin, die im April 2007 in Heilbronn vom NSU ermordet wurde. Michelle Kiesewetter war also wie Thomas B. und Ringo M. Teil der Einheit der Bereitschaftspolizei in Böbling, die BFE 523. Das ist eine Einheit zur Beweissicherung und Festnahme, ihr Aufgabengebiet, Demonstration, Razzien, organisierte Kriminalität, die harten Einsätze. Im Zuge der NSU-Mordermittlung und in späteren Untersuchungsausschüssen kommt heraus, es gab diverse rechte Vorfälle in dieser knapp 50-köpfigen Böblinger Einheit. Manche PolizistInnen hörten gerne die Musik rechtsradikaler Bands. Das seien überwiegend Kollegen aus dem Osten gewesen, sagte ein Polizist aus, als sei das irgendwie eine entschuldigende Erklärung. Ein Beamter war zusammen mit anderen Polizisten früher beim Ku Klux Klan, dem rassistischen Geheimbund. Das ist nur ein Nebenaspekt, aber selbst von diesen Böblinger Polizisten beim Ku Klux Klan hätte der Verfassungsschutz wissen müssen. Denn sein eigener V-Mann war dort Mitglied. Er hatte den Decknamen Corelli, war im Umfeld des NSU-Trios unterwegs. Er wurde enttarnt und starb dann unter mysteriösen Umständen.
Nochmal ganz langsam. Wir finden jetzt also Kollegen von Michelle Kiesewetter in Hannibals Netzwerk wieder. Einem rechten Netzwerk also, in dem manche eine Ideologie haben, die sich nicht sehr von der der NSU-Terroristen unterscheidet. Was hat das zu bedeuten? Und vor allem, wo soll das noch hinführen? Wir lesen alle relevanten Unterlagen, die wir bekommen können. Wir gehen Namenslisten durch. Aber wir finden keine weiteren bedeutsamen Verbindungen zwischen Hannibals Netzwerk und dem NSU. Wir diskutieren lange, ob wir die Verbindung zum NSU-Komplex überhaupt thematisieren sollen. Machen wir damit nicht einen Gedankenraum auf, der viel zu weit führt? Wir entscheiden uns, diesen Aspekt in einem Artikel im Frühjahr 2019 zu erwähnen, aber auch nicht überzubetonen. Denn hätten wir diese Information weggelassen, wäre wohl schnell jemand anderes darauf gestoßen. Und es wäre die Frage aufgekommen, warum wir das verschweigen.
Als wir uns mit diesem NSU-Moment beschäftigen, treffen wir viele Personen, die sich damit gut auskennen. Darunter auch ParlamentarierInnen, die in zahlreichen Untersuchungsausschüssen für Aufklärung sorgen wollen. Teilweise ist das noch immer nicht gelungen. Auch, weil Landesregierungen bis heute wichtige Erkenntnisse unter Verschluss halten. So wie in Hessen etwa, wo CDU und Grüne entschieden haben, Akten für Jahrzehnte zu sperren. Trotzdem ergeben sich bei der Aufarbeitung interessante Gedanken. Im Fall von Ringo M. und Thomas B. sagt uns ein ehemaliger Polizist, die entscheidende Frage sei doch nicht, warum es rechtsextreme Vorfälle bei der Böblinger Bereitschaftspolizei gab, sondern warum die Chefs Ringo M. und Thomas B. offenbar nicht viel dagegen unternahmen. Dieses Gespräch führen wir im Frühling 2019. Damals gab es die riesige Debatte noch nicht, ob es eine Rassismusstudie über die Polizei brauche. Sie gewinnt erst später an Bedeutung, vielleicht auch durch unsere Recherchen und die von KollegInnen. Nicht zuletzt aber auch durch die zahlreichen Vorfälle, die bekannt werden. Die Drohschreiben des NSU 2.0, Polizeischätze mit Hitlergrößen, Polizisten mit privaten Wehrmachtsmuseum. Überall in Deutschland fliegen solche Gruppen auf. Als das NSU-Kerntrio sich im Herbst 2011 selbst enttarnte, versprach die Bundesregierung ein »Nie wieder«. Nie wieder rassistische Morde, nie wieder zulassen, dass sich Rechtsextremisten unerkannt vorbereiten können. München, Halle und Hanau, das Versprechen wurde nicht eingelöst. Aber im Nachhinein ist es ja immer leichter, Zusammenhänge zu erkennen. Oder welche zu sehen, nur weil sich die Wege von Menschen und Gruppen mal kreuzen. Nicht immer hat alles mit allem zu tun, auch wenn es so scheint. Manchmal aber sind die Verbindungen stärker, als sie zunächst erscheinen. Erinnert ihr euch an Marco G. aus Folge 2, den Ex-SEK-Polizisten und Administrator der Preppergruppe Nordkreuz, der im Fernsehinterview erklärte, was für harmlose Leute sie eigentlich seien? Im Sommer 2019 geriet er erneut in die Schlagzeilen. Womöglich war er mehr in die mutmaßlichen Tötungspläne seiner Prepper-Bekannten involviert, als er bislang zugegeben hat. Ist er der dritte Mann in einer terroristischen Vereinigung? Das Hannibal-Netzwerk. Rechte Schattenkrieger unter Tag X. Ist ein Podcast von Podimo, produziert von der Kooperative Berlin.
AutorInnen Christina Schmidt und Sebastian Erb. Redaktion Anne-Sophie Schmidt. Dramaturgie Christina Ebelt. Sounddesign Joscha Grunewald.
Und in der nächsten Folge? In Mecklenburg-Vorpommern machen ErmittlerInnen einen erstaunlichen Fund. Beim Nordkreuz-Admin Marco G. finden sie Waffen und Unmengen geklauter Munition. Sie stammt von Polizei- und Bundeswehreinheiten aus der ganzen Republik.